Woher kommt die dunkle Energie? Wie verstehen wir dunkle Materie? Warum verstehen wir 80-90% der Bausteine unseres Universums eigentlich nicht? Ja? Und da gibt es noch so viel zu forschen und es ist so spannend und das ist so befriedigend, wenn man ein kleines Rädchen ist in dieser so tollen Maschinerie der weltumspannenden Gemeinde, erdumspannenden Gemeinde der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Einstein hat ja auch gesagt, wir haben höchstens die erste Seite im Kochbuch des Alten bisher verstanden. Und mit Kochbuch des Alten meinte er natürlich also einen Schöpfer, einen Gott, ein überirdisches Wesen, was weiß ich, die Natur selbst, die es so eingerichtet hat, wie es nun mal ist. Aber verstanden davon haben wir eigentlich ziemlich wenig.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich ganz besonders, euch heute endlich wieder zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Nach unserer Sommerpause sind wir wieder zurück und haben für die kommenden Wochen viele interessante Gespräche mit inspirierenden Persönlichkeiten für euch geplant. Los geht es heute mit Professor Dr. Wolfgang Heckel. Seit dem Jahr 2004 ist er Generaldirektor des Deutschen Museums in München und treibt seit vielen Jahren dessen umfangreiche Modernisierung voran. Seit 2009 ist er zudem Inhaber des Oskar-von-Miller-Lehrstuhls für Wissenschaftskommunikation der Technischen Universität München. Ich wollte von ihm wissen, warum wir auch in diesen virtuellen und digitalisierten Zeiten Museen brauchen, wie man diese zeitgemäß gestaltet und welchen positiven Effekt sie auf unsere Gesellschaft haben können. Wenn euch diese Episode gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört und hinterlasst uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findet ihr auch als Video-Interview auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Herr Professor Dr. Heckel, ich freue mich sehr, dass Sie heute zu uns an die Bar gekommen sind und wir ein wenig über Ihr Leben, das Deutsche Museum, über Wissenschaft und all die vielen spannenden Exponate in Ihren Museen sprechen können. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Sie sind seit 2004 Direktor, Generaldirektor des Deutschen Museums hier in München, gar nicht weit von uns, vielleicht knappe 10 Minuten zu Fuß, den Berg runter, also geht's schneller als hoch. Was hat sich denn seit 2004 alles verändert? Sie hatten ja vor kurzem, oder er läuft ja immer noch, der große Umbau, aber ein Teil davon, ich glaube ein Drittel ist jetzt
die Hälfte tatsächlich.
Die Hälfte inzwischen.
Ja. Naja, das hat sich ganz großartig verändert, weil natürlich zu Beginn die Aufgabe war, als ich angefangen habe, wie soll es weitergehen mit dem Deutschen Museum, das ja auch schon in die Jahre gekommen war, 100 Jahre oder so. Da muss man dann auch mal dran denken, dass ein Update nötig ist. Also nicht nur, was die Ausstellungen betrifft, sondern auch, was natürlich die Bausubstanz oder die Wegeführung und die Museumspädagogik, Didaktik betrifft. Was aber auch so triviale Dinge wie die Spundwände um das Ausstellungsgebäude herum, damit die Isar bei Hochwasser nicht wieder uns in den Keller läuft, oder solche Dinge wie Brandschutz und Entfluchtung und neue Energiezentrale. All diese Dinge mussten in Angriff genommen werden. Und das ist natürlich schon die größte Generalsanierung, Renovierung seit Beginn unseres Hauses, 1903 durch Oskar von Miller gegründet.
Jetzt waren wir gerade erst vor ein paar Wochen bei Ihnen, nämlich im Rahmen unseres 48 Forward Festivals, haben wir eine Gruppe am Vortag mitgenommen und haben eine Führung gemacht durch das Deutsche Museum. Ehrlicherweise eigentlich aus egoistischem Eigeninteresse, weil ich mir die ganze Zeit gesagt habe, ich schaffe es irgendwie nie, da runterzugehen und nehme es mir immer wieder vor. Also nehme ich einfach eine Gruppe mit und mache ein kleines Event daraus, dann funktioniert das auch. Und jetzt könnte ich die folgende Frage natürlich gut selbst beantworten, weil ich die neuen Bereiche gesehen habe. Aber gerade in dieser digitalisierten Welt, wir haben gerade ganz viel über Digitalisierung und die vielleicht auch nicht immer nur ganz positiven Nebenwirkungen gesprochen. Warum brauchen wir denn so ein riesiges Museum heute noch?
Am besten würden Sie die Besucherinnen und Besucher fragen, die zu uns kommen, so zahlreich wie in der Geschichte des Deutschen Museums nicht. Offensichtlich ist es so, dass die 19 neuen Ausstellungen, das neue Haus, die Menschen furchtbar engagiert, weil sie sich verständigen können darüber, wie die Vergangenheit in die Zukunft führt. Ich meine das so, dass man natürlich über elektronische Medien im Internet und so weiter viele, viele Dinge sich erarbeiten kann, Bildung genießen kann, wenn man es richtig macht. Aber wenn man das Original und die Aura des Originalen sieht und insbesondere wenn man Menschen dabei hat, die einen begleiten, mit denen man sprechen kann, wenn man mit unseren Explainern zum Beispiel, die ja Experten für die Objekte sind, für die Exponate sind, in Interaktion treten kann, dann ist das im Zeitalter der Digitalisierung so gefragt wie nie zuvor. Und meine feste Überzeugung ist, dass das noch zunehmen wird. Denn die Plätze, die Orte, die Räume, wo sich Menschen treffen können, haptisch, miteinander riechen, schmecken, fühlen, sehen, diskutieren, argumentieren, Spaß haben, Freude haben, lernen, experimentieren. Wir haben ja auch viele Experimentierlabore, wo die Besucherinnen und Besucher selbst Hand anlegen können. Das ist das große Erfolgsmodell aller Museen. Sie gehen ja auch in ein Kunstmuseum, obwohl Sie natürlich im Internet jedes der Gemälde, die im Louvre hängt, auch anschauen können. Sie können die Mona Lisa natürlich im Internet anschauen, aber trotzdem möchte jeder die Aura des Originalen genießen. Und bei uns sind es natürlich so bedeutende Exponate, Experimente, die eben auch die Idee vermitteln, es ist wahr, es ist kein Fake. Denn gerade in der heutigen Welt der Digitalisierung sind wir ja wirklich so weit geraten, dass es immer schwieriger wird zu unterscheiden, ob etwas ja, existiert, stimmt, wahr ist oder nur Fake, Täuschung, interessengetrieben, bis zu Deepfake, was heute alles möglich ist mit den modernen Methoden. Schauen Sie, wir haben uns kürzlich den neuen Film Oppenheimer angeschaut. Und da macht schon einen großen Unterschied, dass man dieses Detail, was da einmal eine Rolle spielt, dass Otto Hahn die Kernspaltung entdeckt hat, zusammen mit Strassmann und Meitner, dass wir den Originaltisch, wo Otto Hahn und Kollegen das zum ersten Mal unabsichtlich gewissermaßen, denn es war ein anderes Ziel geplant, entdeckt haben, dass wir den in unserer Chemieabteilung im Deutschen Museum stehen haben. Und wenn Sie da hinkommen, können Sie sozusagen, wenn Sie es wollen, den Schauer der Geschichte über sich ergehen lassen, fühlen. Und diese Rückbezüge auch in dem Film Oppenheimer, Edward Teller beispielsweise. Edward Teller ist dargestellt so, wie ich ihn dann viele Jahre später persönlich kennenlernen durfte in Kalifornien. Und das ist einfach ganz was anderes, wenn man mit den Personen persönlich mal gesprochen hat auch. Da kann man diesen Film zum Beispiel auch viel mehr einordnen. Und all diese Dinge, die sich tun im Hintergrund, also Kernfusion, Kernspaltung, Wasserstoffbombe und so weiter und so fort. Wenn es Orte gibt, wie das Deutsche Museum, wo man sich aus erster Hand eben auch darüber informieren kann, wie das physikalisch, chemisch auch funktioniert, angesichts der Bedeutung, die solche gesellschaftlichen Entwicklungen, solche Erfindungen, Entdeckungen für die Menschheit gehabt haben. In dem Fall natürlich auch dieses Spannungsfeld zwischen Dystopie und Utopie, also zwischen Atombombe letzten Endes und friedliche Energieversorgung. Ja. Und wir setzen ja unsere Hoffnungen beispielsweise auch heute wieder auf eine Kernfusionstechnik, die uns Energie jenseits der Möglichkeiten, die wir heute haben, für die Gesellschaft, für die Erde, für die immer mehr werden den Menschen auf dieser Erde zur Verfügung stellt. Und wenn man sich da aus der Naturwissenschaft, von der Basis aus auch informieren kann in diesen über 50 unterschiedlichen Abteilungen des Deutschen Museums, wo schon Oskar von Miller die Idee hatte, diese so zu präsentieren, dass man verstehen kann, dass alles mit allem zusammenhängt. Also die Ressourcenlage der Erde hängt selbstverständlich zusammen mit den Kraftmaschinen, ja, mit dem zweiten Absatz der Thermodynamik, mit der Dampfmaschine, mit der Elektronik, mit all diese Möglichkeiten, die es gibt, Technik in der Gesellschaft zu etablieren, anzuwenden, werden auch ein Stück weit jedenfalls an Originalobjekten im Deutschen Museum thematisiert. Und es geht ja nicht nur darum, das erste Automobil der Erde, den Benz-Patentwagen, im Verkehrszentrum des Deutschen Museums sich anzuschauen, sondern natürlich auch anhand dessen darüber zu überlegen, wie die damalige Mobilitätswende zustande gekommen ist. Dass wir also mobil geworden sind mit der Erfindung eines Verbrennungsmotors, die Geschichte der Menschheit kolossal verändert hat, ja. Und das Erstaunen darüber, dass so eine einfache, ich sage jetzt mal Garagenerfindung, so etwas auslösen kann. Genauso ist es mit dem ersten Apple-Computer, den wir zum Beispiel in unserer Informatikabteilung haben. Der erste Apple-Computer, Steve Jobs, war ja mal bei uns und hat uns den Macintosh gebracht, den ersten. Dass so eine Revolution anhand von, Garagenerfindungen von einzelnen Menschen ausgelöst werden. Das kann man im Deutschen Museum an so vielen Stellen sehen, ob es die Newton'sche Mechanik ist, ob es Albert Einsteins Relativitätstheorie ist, ob es die Frage ist, wie wir uns im Kosmos aufstellen, weil wir nicht wissen, wo die dunkle Materie und die dunkle Energie ihre Ursache hat. All diese bedeutenden Fragen für die Menschheit, die eben auch mit Erkenntnissen zu tun haben, die der Naturwissenschaft, die Technik, die jeder Mensch auch für sich selbst irgendwie ein Stück weit jedenfalls sich erarbeiten kann anhand der Objekte und Exponate, die es im Deutschen Museum gibt und anhand der Führungen und anhand der Vorträge und anhand der Mitmachexperimente und anhand der der Idee, dass man mit anderen Menschen, wenn man dort ist, deshalb Gruppenführungen, es ist prima, darüber reden kann, was man denn gerade sieht und was das für mich persönlich bedeutet.
Und jetzt hätte ich gerade schon übergeleitet auf die medizinische Abteilung, weil Sie die vorher noch nicht erwähnt hatten, weil sie so schön zeigt, gerade in diesen Zeiten, wo wir gerade aus dieser Pandemie kommen, sie zeigt so schön diesen Fortschritt, diesen wissenschaftlichen Fortschritt, den man da ja wirklich innerhalb von wenigen Schritten nachvollziehen kann. Und man merkt, okay, das ist jetzt alles gar nicht so lange her, wenn wir 50 Jahre zurückgehen, wenn wir 100 Jahre zurückgehen, da sieht die Welt ganz, ganz anders aus. Allein schon in dem medizinischen Bereich und in allen anderen natürlich auch.
Genau. Allein schon an der Lebenserwartung der Menschen kann man das festmachen, nicht? Wie große Erfolge die Medizintechnik, der medizinische Fortschritt, die Forschung auf dem Gebiet erreicht hat, wir manchmal ein bisschen allzu selbstverständlich nehmen. Wo es aber immer einzelne Pioniere auch gab, die bestimmte Dinge, sei es Prothesen, sei es Herzschrittmacher, all diese Dinge, Impfstoffe, wie gesagt, erfunden, entdeckt haben, ihr Leben dem Ziel gewidmet haben, den Menschen zu dienen. Und unser Haus ist ein Haus der Wissenschaftskommunikation von Anfang an. Und Wissenschaft auf diese Art und Weise zu kommunizieren, was ist die Bedeutung von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik, der Untertitel des Deutschen Museums, das ist unsere vornehmste Aufgabe. Und wenn Sie erwähnen auch die Pandemie, dann sieht man natürlich, wie Wissenschaftskommunikation dort auch gemacht wurde, wie aber vor allen Dingen eben auch die medizinische Forschung so verhältnismäßig schnell uns dazu geführt hat, dass man eine dystopische Zukunft, alle sterben quasi an dieser Pandemie, Covid-19, mit Hilfe von Forschung, Wissenschaft, Umsetzung, auch marktlicher Umsetzung, wirklich sehr stark abmildern kann, diese Dystopie. Und wir haben ja auch bei uns im Museum den ersten Messenger-RNA-Reaktor, mit dem die erste Impfstoffcharge von Ugo Şahin und Özlem Türeci hergestellt worden bei BioNTech. Und das Objekt ist ja unansehlich, im Grunde genommen einfach ein Plastikgehäuse mit Schläuchen dran, ja, sozusagen halt ein Reaktor für Bakterien oder für Impfstoffherstellung. Aber die Bedeutung, die dahinter steckt, ja, die können Sie nicht einfach groß genug einschätzen. Denn ich glaube, ich kann mich erinnern, beim Vortrag sagte Ugo Şahin, wir haben, als die Übergabe war, das ist dieses Exponat ans Deutsche Museum, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war 40 Kilogramm mRNA-Impfstoff hergestellt. Und er sagte, und der wurde, glaube ich, an bisher 2 Milliarden Menschen verimpft und Hunderttausende wurden Leben dadurch gerettet. Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Und das mit der genialen Idee, etwas zu machen, was die Natur nachahmt, nämlich die sogenannte Boten-RNA, diese Messenger-RNA herzunehmen, um Proteine im Ribosom dazu zu bringen, einen bestimmten Impfstoff herzustellen. Um die sozusagen Ausnutzung der natürlichen Maschinerie des Übersetzens von einem Code, also DNA, RNA, in ein Protein, welches dann eben als Wirkstoff zur Verhinderung neuer Ansteckungen und so weiter benutzt werden kann. Also die gesamte Maschinerie, die normalerweise ja in jedem Lebewesen abläuft, aber in diesem Fall angewendet auf ein völlig neues Problem, nämlich das Auftauchen dieser Pandemie, dieses Bakteriums oder dieses Virus eigentlich. Ja, Virus ist es, ja.
Jetzt haben Sie das gerade so schön erklärt und genau darum geht es ja am Ende des Tages, Dinge zu erklären, Dinge verständlich zu machen, die sonst vielleicht zu Angst führen, zu Unverständnis führen, irgendwo auch dann zu Widerstand führen, weil die Leute eben nicht wissen, was sie damit anfangen sollen und was das alles bedeutet. Dann gibt es irgendwo jemanden, der aus irgendeiner Kiste gekrochen kommt und irgendein Schauermärchen dazu erzählt, weil eben die Aufklärung nicht da ist in dem Thema und dann verfängt das. Alles, was man nicht kennt, ist ja erstmal irgendwie fremd und fühlt sich irgendwie bedrohlich an. Genau diese Kommunikation, gerade in Zeiten, wo die Welt immer komplexer zu werden scheint, in der technologischer Wandel immer schneller wird, in der die Veränderungen immer ja auch gravierender werden, die dadurch einhergehen. Wie bekommen wir denn da diese Kommunikation noch hin? Natürlich, Sie tun Ihr Bestes auch im Museum, um hier neue Abteilungen, die auf den Stand der Zeit zu bringen, das Ganze interaktiver zu machen, anschaulicher zu machen, leicht verständlich zu machen. Aber wie können wir denn diese Entwicklung, die sich da so losgetreten hat und die, ich glaube, gerade auch durch die Pandemie nochmal sehr verstärkt wurde, wie drehen wir denn, also ich habe heute Morgen einen LinkedIn-Post gemacht zum Beispiel, gerade dazu, weil ich gesagt habe, es ist so ein bisschen ermüdend, wenn man die ganze Zeit gegen diese ganzen Fake News, Verschwörungstheoretiker, gegen diese ganzen Schauermärchen ankämpft mit Fakten, mit Wissen, mit Aufklärung. Aber das alles irgendwie nicht zu verfangen scheint.
So würde ich das nicht sagen, aber Wissenschaftskommunikation, übrigens ja auch an meinem Lehrstuhl, bilden wir natürlich die Studenten aus, über ihre eigene Wissenschaft zu kommunizieren, bis hin zum gläsernen Forscherlabor, das ich im Deutschen Museum eingeführt habe, wo meine Studenten, die normalerweise im Bereich der Nanowissenschaften, Nanotechnologie im Labor, im Keller bei uns im Deutschen Museum arbeiten. Das Deutsche Museum ist ja ein Wissenschaftsmuseum innerhalb, Forschungsmuseum innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft, wo die Studenten rausgehen und mit Menschen, und das ist natürlich kommunizieren, und das ist natürlich mühsame Schritte, aber sie lohnen sich. Und ohne dass wir auf diesen so vielen Kanälen versuchen zumindest, Fakten zu kommunizieren, diese, wie Sie zu Recht sagen, immer komplizierter werdende Welt, den Menschen zu erklären, dass sie zumindest faktenbasierte Entscheidungen bei einer Wahl, wie auch immer, treffen können, mit diskutieren können, dass sie beteiligt sind an der Frage, was will ich eigentlich von der Zukunft? Ja? Was ist der Fortschritt, den ich mir wünsche? Und die Debatten nehmen ja zu. Das ist schon eine große Herausforderung, die aber stückweise auch gelingt, finde ich. Ja? Also ich meine, es ist immer so, man wird nie alle erreichen. Das ist auch leider die Polarisierung, die in unserer Gesellschaft zunimmt. Da können sie noch so viele Fakten präsentieren. Ich kann mich erinnern, als wir Charlie Duke eingeladen hatten, einen der letzten Moonwalkers, also Mondastronauten, Männer, die auf dem Mond gestanden sind, anlässlich der 50 Jahre Mondlandung, hatten wir ihn zu einem Vortrag im Deutschen Museum eingeladen. Und er hat auch wieder darüber berichtet, dass er natürlich zum x-ten Mal und immer wieder erklären muss, ob diese Mondlandung nicht ein Fake ist, was in Hollywood gedreht wurde, was man anhand der wehenden Fahne auf der Mondoberfläche ja beweisen könnte und solche Dinge. Also mit anderen Worten, auch schon vor 50 Jahren, Apollo 11, war die Frage, dass bestimmte Menschen bis heute meinen, also die Mondlandungen haben nie stattgefunden. Da können Sie die meisten davon überzeugen, auch mit Beweisen und Fakten, dass das tatsächlich nicht so stimmt, sondern dass die Mondlandung stattgefunden hat, dass da 12 Männer auf dem Mond umhergewandert sind. Wir haben ja auch im Deutschen Museum den Moon Rover, also das Fahrzeug, mit dem zum Beispiel Charlie Duke Apollo 17 über den Mond gefahren ist. Also ein Mockup haben wir. Aber alle kriegen sie nie. Das ist leider so, aber damit muss man leben und umgehen. Es ist nur wichtig, dass die Mehrheit, dass die entscheidenden Schritte in der Gesellschaft, wie wir die Weichen stellen, dass die richtig gemacht werden. Auch wenn sie nicht jeden mitnehmen können.
Jetzt sind Sie ja eben nicht nur Generaldirektor des Deutschen Museums, sondern auch ein leidenschaftlicher Wissenschaftler. Wann haben Sie denn diese Leidenschaft für die Kommunikation bei sich entdeckt? Also wann ging das eigentlich los, dass Sie gesagt haben, das ist ja toll, was wir da alles machen. Und dann gibt es da aber so Leute wie den Daniel, der von Physik überhaupt gar keine Ahnung hatte und der in seinem ganzen Schulleben nichts mehr gehasst hat als Physik.
Oioioi, schlechte Lehrer gehabt, sage ich ja, mal, ne?
Vermutlich. Ja. Und denen will ich aber auch irgendwie mal so die Sachen so erklären, dass sie auch Spaß machen. Also wann kam diese Leidenschaft für diese Kommunikation?
Also einen einzigen Zeitpunkt kann ich gar nicht sagen. Da gibt es viele, viele sozusagen Beiträge dazu. Einer der Beiträge ist, dass ich sehr früh festgestellt habe, wenn man mit anderen darüber redet, was man tut, versteht man selbst viel mehr. Also wenn ein Kind heute fragt, also wie funktioniert denn eine Dampfmaschine, wie kann denn das sein, ja, da müssen sie das selber drüber nachdenken, wie war das jetzt nochmal, ja, warum funktioniert das eigentlich, ja, was ist das Entscheidende bei der Erfindung eines Rades, ja, was ist das Entscheidende? Sie müssen sich selbst im Klaren werden über ihre eigenen Fragen, indem sie kommunizieren mit jemand anderem. Und bei mir fing das an, dass ich als Kind ein Perpetuum mobile bauen wollte. Und ganz einfach die Idee hatte, wenn man einen Motor nimmt, so einen Elektromotor aus dem Tricks-Baukasten und den zusammenschaltet mit einer Kette, mit einem Dynamo vom Fahrrad, dass der Dynamo, wenn er sich dreht, mit Hilfe des Motors den Strom erzeugt, der den Motor dreht. Also müsste ewig gehen. Dass da noch ein bisschen Reibung vermindert werden kann, habe ich noch mit Öl gemacht, aber habe wochenlang darüber gebrütet, warum es nicht funktioniert. Natürlich kannte ich die Thermodynamik damals noch nicht, den zweiten Hauptsatz, aber ich habe mit all meinen Kameraden darüber gesprochen, was ich im Keller bastle. Und warum, und auch die konsultiert und ihnen das gezeigt. Und es haben sich immer mehr Projekte daraus entwickelt. Und das ist einfach wunderbar, wenn man gemeinsam an einer Sache, an einer Aufgabe über Kommunikation arbeitet. Und Kommunikation ist die Essenz des menschlichen Lebens, miteinander in liebevoller Art und Weise, sage ich mal, mit dem Nächsten in der Begegnung zu arbeiten. Und da gab es noch andere Events, die geheißen haben, als Ministrant da mal die Lesung lesen dürfen, am Pult da vorne in der Kirche. Und ich übertreibe es jetzt mal, aber wenn der Pfarrer das gemacht hat, also haben die meisten Menschen halt in Ruhe vor sich hin genickt, ja, eingenickt. Und als ich darauf gegangen bin, so als kleiner Ministrant und das Buch aufgeschlagen hat, haben in der letzten Reihe hinten haben sich die Leute, oh, wer ist denn jetzt da vorne? Ne? Und das hat mich angespannt. Ne? Und dann habe ich das mit viel, offensichtlich mit viel sozusagen Herzblut vorgetragen, die Geschichte da so ungefähr, die Lesung eben. Und ja, dann kam der Pfarrer nachher zu mir und hat gesagt, ja, du musst Pfarrer werden, also so wie du das kannst. Ne? Hat dann mit meiner Mutter das schon irgendwie so in die Wege geleitet und ausgemacht. Natürlich ist mir die Freundin dazwischen gekommen. Ja, sowas ist dann immer ein bisschen schlecht. Ne? Aber an dem Beispiel habe ich gemerkt, wie eigentlich, welche Macht ist jetzt vielleicht falsch, aber welche Verantwortung man hat, wenn man zu anderen Menschen spricht, wenn man kommuniziert. Ja? Also dieses Moment und das Moment, dass wenn man selber kommuniziert und lernt man am meisten selbst. Ja? Es gibt ja keine, also diesen schönen Spruch, man soll jede Frage so einfach wie möglich beantworten, aber nicht einfacher. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil das bedeutet, man muss auf Augenhöhe mit den Menschen, mit denen man zu tun hat, versuchen zu reden. Und wenn ein Kind fragt, ist das vielleicht was anderes, als wenn ein Student fragt, der die Physik studiert oder so und dann bestimmte Fehler vielleicht auch in einer Darstellung, in einem Display zu erkennen glaubt. Das ist einfach eine persönliche Weiterentwicklung, wenn man selbst kommuniziert. Und der letzte Schritt vielleicht, um dies abzuschließen, als ich bei meinem Postdoc-Vater, dem Nobelpreisträger Gerd Binnig, arbeiten durfte, war er zu irgendeinem Zeitpunkt mal überlastet mit diesen vielen Anfragen von Journalisten, ja, die einfach wissen wollten, was ist das, der Impact seiner Erfindung des Rastertunnelmikroskops im Rahmen der Nanotechnologie, dass man zum ersten Mal also Atome direkt sehen konnte und Moleküle und so weiter. Und dann hat der Gerd zu mir gesagt, jetzt mach du das mal. Und ja, okay, die Journalisten waren jetzt nicht so, die wollten natürlich den Chef, aber gut, also dann haben sie halt sozusagen mit dem Assistenten Vorlieb genommen. Aber da haben sich manche bis heute tatsächlich existierenden Freundschaften entwickelt. Ja? Da habe ich schon auch gemerkt, wie viel Spaß das eigentlich macht, anderen Menschen darüber zu erzählen, was man tut. Ja? Weil es ist ja auch eine Bestätigung, wenn sich jemand dafür interessiert, was man macht. Man muss sich ja so ein Experimentalphysiklabor, wo ich damals bei Gerd Binnig und Ted Hensch arbeiten durfte in der Schellingstraße 4 hier in München im Physikinstitut, muss man sich ja vorstellen als, naja, also ein, in dem Sinn nicht gerade crowdy Ort. Also man sitzt alleine in der Nacht und misst und so weiter und versucht Atome zu sehen. Ja. Aber wenn dann jemand kommt und sagt, das interessiert mich, dann fühlt man sich ja dann doch ein bisschen auch gebauchpinselt und ist gerne bereit zu sagen, ja, das ist ja toll, also dann erzähle ich es dir auch. Ne? Schau mal her, was ich mache. Und vielleicht trotzdem nochmal das Letzte. Wenn meine Frau sozusagen erzählt mir das heute immer auch, wenn wir früher mit unserer kleinen Tochter mal eine Bergwanderung gemacht haben und wenn es allzu sozusagen anstrengend oder was steil den Berg Wanderung hinaufging, und die Tochter dann gesagt, wann sind wir da, habe ich eine Geschichte erzählt. Ne? Was weiß ich, von Piraten und von Entdeckungen und von Leonardo da Vinci oder wie auch immer. So. Und die habe ich aber so laut erzählt, dass die Leute hinter uns, die auch gewandert sind, die haben sich uns angeschlossen. Und meine Frau sagte immer, das hast du doch bewusst gemacht, so laut erzählt, ne, damit du da einen Pulk hinter dir herziehst, ja. Weil mir das Spaß gemacht hat, wenn ich Leuten was erzählen kann. Also es macht Spaß, es ist eine befriedigende Tätigkeit, weil man den Eindruck hat, dass man ein kleines Stück Menschen auch mit ihnen ins Gespräch, in die Diskussion kommt und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ihnen weiterhelfen kann.
Wo wir gerade schon bei den großen Fragen der Wissenschaft waren, gibt es denn eigentlich irgendeine große Frage, die Sie wissenschaftlich, wenn Sie denn könnten, gerne mal beantworten würden?
Ja, da gibt es tatsächlich eine, die mich seit vielleicht 30, 40 Jahren beschäftigt. Und wir haben tatsächlich momentan auch einen Art Sonderforschungsbereich mit der LMU und der TU zusammen, wo ich mit meinem Lehrstuhl eben auch beteiligt bin mit dem Deutschen Museum. Und da geht es um den Ursprung des Lebens. Also wie kann aus toter Materie lebende Materie entstehen? Das ist ja vielleicht mal irgendwann auf der Erde vor 4,3 Milliarden Jahren passiert, als die Erde gerade sozusagen kalt genug war, um organische Moleküle in Ursuppenseen zum Beispiel so zusammenzufügen, dass ein genetischer Code entsteht, der dann ein Protein kodieren kann, welches Eiweiße dann das Leben ausgemacht hat. Und diese wechselseitige Abhängigkeit zwischen einem Code, also einem Bauplan, einer Blaupause und einem Protein, also einem Polypeptid, wo das eine da sein müsste, damit das andere funktioniert. Also so eine Art Henne- und Ei-Problem. Das zu lösen, wie ist das Leben auf diese Welt gekommen? Ist Leben einzigartig auf dieser Welt oder gab es tatsächlich eine Geschichte, die heißt, das Leben ist gar nicht auf der Erde entstanden, sondern über, man nennt das Panspermie, also über Meteoriten beispielsweise, auf die Erde gefallen. Zu frühen Zeiten auf der Erde gab es ja große Meteoritenbombardements. Was aber die Frage, wie Leben entsteht, auch nicht löst, weil dann muss es halt anderswo entstanden sein. Und wir wissen ja heute, jede Raumfahrtmission zu irgendeinem Planeten oder Mond eines Planeten hat ja auch immer die Frage im Hintergrund, gibt es Wasser oder so, flüssiges Wasser zum Beispiel, als eben eine der Voraussetzungen, zumindest für Leben in der Art und Weise, wie wir es auf der Erde kennen. Also are we alone in the universe? Das ist ja auch die große Frage, die die Philosophen gestellt haben. Und die experimentell auch ein wenig zu untersuchen, indem wir mithilfe der hochauflösenden Mikroskopie und der Nanotechnologie, wie gesagt von Gerd Binnig auch erfunden, beobachten können, wie sich Moleküle selbst zusammenfinden vielleicht und höheres Leben, ebenfalls die Bausteine für höheres Leben, also einen Code und einen Protein herzustellen. Das untersuchen wir heute noch im Labor bei uns in der Experimentalphysik und versuchen da Antworten auf diese Frage. Und das ist eine Menschheitsfrage, die sich eigentlich alle Menschen immer zu jeder Zeit gestellt haben, nicht? Wenn sie zum Himmel geblickt haben, was tut sich da? Sind wir alleine? Und ist das Leben ein Missgeschick sozusagen der Entwicklung des Kosmos oder ist es eine Notwendigkeit? Ja? The loneliest creature in the universe oder überall möglich und existent, nur bisher nicht von uns aufgefunden, weil zu weit weg. Also ist eine der großen Fragen, die uns, glaube ich, beschäftigt, weil sie letztendlich eben uns selbst, unser eigenes Verständnis unseres Daseins betrifft. Ne? Woher wir kommen sozusagen, aber auch wohin wir gehen. Und da ist immer diese Verbindung zwischen dem Kleinsten und dem Größten, zwischen der Nanotechnologie, sage ich mal, oder Nanowissenschaften, mein Feld und der Astronomie, der Astrophysik, die ja letztendlich genau dieselbe Frage stellt, woher kommt die dunkle Energie, wie verstehen wir dunkle Materie, warum verstehen wir 80-90% der Bausteine unseres Universums eigentlich nicht, ja. Und da gibt es noch so viel zu forschen und es ist so spannend und das ist so befriedigend, wenn man ein kleines Rädchen ist in dieser so tollen Maschinerie der weltumspannenden Gemeinde, erdumspannenden Gemeinde der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit so tiefen Fragen beschäftigen, an allen Stellen, von der Geologie über die Astronomie, über die Physik, über die Chemie, über die, den Einfluss des Menschen, auch was die Umwelt betrifft, was unser neues Zeitalter, das Anthropozän betrifft. Wir haben ja übrigens auch die erste Ausstellung im Deutschen Museum zum Thema Anthropozän, also wie der Mensch die Erde verändert und damit ein neues geologisches Zeitalter definiert, ja, was zum Beispiel durch Plastik gekennzeichnet ist, was man in Erdschichten auch in tausenden Jahren, wenn es dann noch Geologen gibt und die Stratigraphie machen, wieder finden wird, ja, oder eben auch den radioaktiven Fallout der oberirdischen Atombombenexplosionen.
wo wir gerade den Blick in die Sterne hatten. Ich muss die Frage hier immer jedem stellen, der ein bisschen Ahnung davon hat. Der Letzte, dem ich die Frage gestellt habe, war Ihr quasi Kollege Ulrich Walter, der Astronaut in einer der vorherigen Episoden. Die Sache mit dieser Unendlichkeit. Also ich als Laie, der Physik sowieso nie verstanden hat, wenn ich mir denke, da draußen ist ja ganz viel und irgendwo muss dieses Universum ja dann auch wieder drin stecken. Und was ist denn da eigentlich außenrum? Also können Sie mal einem Laien wie mir und vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer da draußen erklären, was das mit dieser Unendlichkeit eigentlich ist und wo denn dieses Universum drin steckt und was da außenrum ist? Haben Sie da eine Erklärung dafür, die wir vielleicht alle, die uns hilft, das Ganze ein bisschen besser zu verstehen?
Die erste Antwort ist nein. Ich verstehe es selbst nicht. Die zweite Antwort ist, mein Freund Ulrich Walter hat Ihnen sicher eine tolle Antwort geben können. Wissen Sie, diese Dinge sind eigentlich am Rande der Philosophie angesiedelt. Wir können ja in der Physik oder mithilfe auch der Mathematik Dinge beschreiben. Das heißt aber nicht, dass wir sie verstehen können. Also wenn wir heute sagen, das Universum offensichtlich expandiert nach wie vor vom Urknall her begonnen, ja, vor 13 Milliarden Jahren oder so, dann denkt man ja sofort, naja, wenn das so ist, so wie Sie es ja jetzt gerade fragen, wenn das so quasi eine Kugel ist, wo sich die ganzen Galaxien immer weiter voneinander entfernen, weil sie eben von der Urexplosion aus seitdem sich sozusagen ausdehnen. Was ist denn hinter diesem Ereignishorizont? Also ist da leerer Raum oder so etwas? Aber da ist die Antwort des Physikers, die Frage ist falsch gestellt. Denn es beginnt schon damit, dass wir uns das gerne, weil wir natürlich dreidimensionale Lebewesen im Wesentlichen sind, in drei Dimensionen, also im Raum vorstellen und ein Raum, eine Kugel sich ausbreitet. Das ist aber tatsächlich nicht so, denn mathematisch muss man davon ausgehen, dass es viel mehr Dimensionen gibt, also vielleicht 4 oder vielleicht auch 56 oder so. Und dann wird es so abstrakt und unanschaulich, dass man zwar bestimmte Dinge vorhersagen und vorausberechnen kann. Also warum sich, wenn man heute das James Webb Space Telescope anschaut, das so fantastische Bilder von Galaxien liefert, vom Rande des Universums, dass man das alles schon einordnen kann, aber die philosophische Frage, was dann dahinter ist, deswegen nicht beantwortet werden kann. Also das sind die großen Mysterien sozusagen, die großen Geheimnisse, die wir wahrscheinlich nie ergründen werden. Aber Harald Lesch sagt ja immer so schön, wir hangeln uns hinauf von Fehler zu Fehler, ja? Also, und verstehen immer ein klein wenig mehr. Aber verstehen in der Welt der Physik ist eigentlich fast die falsche Frage, denn wir beschreiben nur, weil wir verstehen, wie ein Stein zu Boden fällt. Wir können beschreiben, sehr genau, wenn ich ihn aus 1 Meter Höhe fallen lasse, wann er unten angekommen ist. Weil wir natürlich die Gravitationskraft mathematisch beschreiben können und so weiter und so fort. Aber warum er zu Boden fällt, nicht? Da können wir jetzt noch sagen, ja, da gibt es diese anziehende Wechselwirkung zwischen Erde und Stein, ja. Aber warum gibt es die? Oder was ist die? Ja, da werden Gravitonen ausgetauscht. Aber irgendwann kommt man ans Ende dieser sozusagen anschaulichen Erklärungen. Und die Beschreibung ist ja schon mal ganz gut. Wir sind demütig vor der Natur, wie man könnte sagen, wie der Herrgott oder wie auch immer den Kosmos eingerichtet hat. Aber Einstein hat ja auch gesagt, wir haben höchstens die erste Seite im Kochbuch des Alten bisher verstanden. Und mit Kochbuch des Alten meinte er natürlich also einen Schöpfer, einen Gott, ein überirdisches Wesen, was weiß ich, die Natur selbst, die es so eingerichtet hat, wie es nun mal ist. Aber verstanden davon haben wir eigentlich ziemlich wenig. Erstaunlich viel, dass wir so leben können, wie wir leben. Wir können Raketen bauen, wir können Automobil fahren, wir können Computer herstellen. Aber glauben wir nicht, dass wir besonders weit gekommen sind. Verhältnismäßig in einem kurzen Zeitraum der Erdgeschichte, in dem es Menschen gibt, ja, Aber tatsächlich, wenn wir es noch schaffen, die nächsten 6 Milliarden Jahre, bevor sich die Sonne so weit aufbläht, dass sie die Erde verschluckt, was da noch alles kommen wird, das können wir einfach gar nicht abschätzen. Das heißt also, die laienhafte Frage, die Sie auch gestellt haben, ist berechtigt, aber aus meiner Sicht unbeantwortbar. Mhm. Alleine aber die Diskussion darüber macht Spaß.
Absolut. Sie haben am Anfang gesagt, die Hälfte des Deutschen Museums ist jetzt fertig, also der Umbau ist fertig. Was erwartet uns denn in der zweiten Hälfte?
Nun, die zweite Hälfte ist ja der Bereich, den die meisten Menschen dadurch kennen, dass das mal dass das der Haupteingang war, wo man zum Beispiel in die Schifffahrt gegangen ist. Und den renovieren wir jetzt zum Beispiel, diesen Bereich, oder auch die Luftfahrt. Dort werden genauso wie wir es jetzt beim ersten Teil gemacht haben, einfach neue Ausstellungen entstehen, die den Fortschritt in der Technik eben widerspiegeln, ohne aber die Basis zu vergessen, die Vergangenheit zu vergessen. Denn Gesetze der Physik beispielsweise, die ein Segelschiff auch modernster Bauart über die Meere segeln lässt, sind dieselben geblieben. Das heißt, wir werden versuchen, die noch mit mehr auch modernen museumsdidaktischen Methoden die Ideen dahinter, hinter dem Fortschritt der Menschheit, basierend auf Erfindungen, Entdeckungen im Bereich der Naturwissenschaft und Technik darzustellen. Und ich glaube, das ist uns im ersten Teil ganz gut gelungen, weil die Menschen mit den Füßen abstimmen. Wir haben jetzt Tage gehabt, also gerade vor Beginn der großen Ferien, wo natürlich traditionell die Schulklassenbesuche kommen, wo wir sozusagen an unsere Kapazitätsgrenzen gekommen sind, wo 8000 Menschen am Tag das Ausstellungsgebäude des Deutschen Museums besuchen. Wir werden wahrscheinlich, wie gesagt, die besten Besucherzahlen seit Existenz des Deutschen Museums erreichen. Und das gibt uns natürlich schon eine gewisse Zuversicht, dass wir es nicht ganz falsch gemacht haben, die erste Hälfte des Deutschen Museums jetzt renoviert zu haben, letztes Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr, einweihen konnten. Und dass wir uns halt jetzt wieder 5, 6 Jahre Zeit lassen, um auch die zweite Hälfte so wieder aufzustellen, dass sie eben aus heutiger Sicht nicht nur die Auflagen, die es, wie gesagt, durch Brandschutz und all diese Dinge gibt, Bausubstanz erhaltende Maßnahmen, sondern eben auch mit neuen Ausstellungen, die die Menschen auch begeistern. Das ist im Übrigen noch gar nicht alles festgelegt. Das ist ja auch ein Prozess, den wir da durchgehen. Die Kuratorinnen und Kuratoren, der Wissenschaftliche Beirat und so weiter beraten uns natürlich da, was wir im Laufe der Zeit eigentlich aufgreifen müssen. Also wenn Sie heute ChatGPT zum Beispiel anschauen, ja, wenn Sie mich vor 3 Jahren gefragt hätten, also hätten Sie mich gar nicht fragen können. Ja, stellt das Deutsche Museum auch mal Anwendungen von generativer künstlicher Intelligenz aus? Das heißt also auch für ein Museum, das normalerweise in langen Zyklen arbeitet, zumindest mit den Dauerausstellungen, gibt es immer schnellere Zyklen, wo man zum Beispiel auch durch Sonderausstellungen natürlich reagieren kann und muss auf die immer sich schneller drehende, auch technische Welt. Und da den Spagat hinzukriegen zwischen was ist Basiswissen, was muss man, also man sollte den Leibniz deshalb nicht vergessen, der das digitale Prinzip sozusagen eingeführt, entdeckt hat, erfunden hat und das ja so gut in die Landschaft erst Jahrhunderte später passt, weil die 0 und die 1 zufälligerweise von einem Schaltkreis, der heißt von einem logischen Schaltkreis ausgefüllt werden können, der heißt also Strom an oder Strom aus. Das hat der Leibniz sich gar nicht gedacht, dass man mit Strom das duale System realisieren kann. Aber diese dann zufälliges Zusammentreffen, dass es ein duales System gibt, was man eben technologisch mit Röhren, Transistoren, integrierten Schaltungen und so weiter und so fort, über die simple Maßnahme Strom ein, Strom aus, Gitter, NAND, NOR und so weiter, dass man das damit erfüllen kann. Das war ja der Durchbruch der ganzen Digitalisierung. Und das den Menschen zu vermitteln, dass es einen Mathematiker gab, Leibniz gab, der jenseits von allen technischen Anwendungen solche Dinge entwickelt hat, entdeckt hat, erfunden hat, das ist, finde ich, eine großartige Aufgabe jenseits aller modernen Anwendungen, auf die heute ChatGPT beruht. Man sollte schon wissen, wo es herkommt. Allein deshalb, weil man vielleicht dadurch besser mitmachen kann, wo es hingeht in der Zukunft. Das gilt für jede Technik übrigens. Sie können, glaube ich, keinen modernen, was weiß ich, Elektromotor entwickeln, wenn Sie nicht eine Idee haben, wie eine Wärmekraftmaschine funktioniert, wie die grundlegenden Gesetze der Physik funktionieren, wenn es um bewegte Bauteile zum Beispiel geht. Bis hin zur Robotik, bis hin zur Verschmelzung von künstlicher Intelligenz und Robotik, bis hin zu Anwendungen, die auch, dann hatten Sie ja vorher auch erwähnt, Rechnerleistungen mit einbeziehen, die wir uns bisher kaum vorstellen können, die wir in der Vergangenheit jedenfalls nicht hatten, die eben auf einem völlig neuen System, also nicht mehr sozusagen das diskrete duale System, sondern eben den nicht mehr die Bits, sondern die Quantenbits beruhen, also der Quantencomputer, der deshalb so viele Rechenmöglichkeiten und so eine große Kapazität hat, weil er eben nicht in diskreten Nullen und Einsen denken muss, sondern weil alle Zustände in diesen Quantenbits gleichzeitig realisiert werden können und damit der sozusagen der Ergebnisraum oder der Ereignisraum wahnsinnig aufgebläht wird. Wir haben ja im Deutschen Museum auch ein Exponat dazu, wo wir das zum Beispiel auch thematisieren. Das ist jetzt nicht die Enigma in unserer Kryptografieabteilung, wo wir schon darauf hinweisen, dass die Entwicklung der oder Entschlüsselung der Enigma, der deutschen Schlüsselmaschinen und so weiter, einen entscheidenden Einfluss auf den Zweiten Weltkrieg auch hatte, wo wir aber darauf hinweisen, dass die Quantenkryptographie einen ganz neuen Sprung erlaubt, wenn man also verschränkte Zustände dazu nutzen kann, dass also Quantenteilchen sicher, abhörsicher Informationen übertragen können, sei es beim Banking, sei es bei Kommunikation in jeder Hinsicht. Und wenn wir diese Entwicklung uns vorstellen, die da kommt, wir werden übrigens nächstes Jahr wahrscheinlich im Mai die erste Ausstellung zum Thema Quantentechnologien im Deutschen Museum überhaupt eröffnen. Ich glaube, überhaupt in Deutschland die erste Ausstellung zum Thema Quantentechnologien, weil wir eben auch den wissenschaftlichen Input haben der Universitäten in München oder auch in Bayern und anderswo, aber auch der Max-Planck-Institute. Ich bin ja auch mit meinem Lehrstuhl da involviert im Munich Center for Quantum Science and Technology, wo es eben darum geht, diese Art von Quantencomputern überhaupt zu entwickeln. Und da ist sozusagen der Zyklus ganz kurz. Der Quantencomputer in sehr praktikabler Form, sage ich jetzt mal vorsichtig, existiert noch gar nicht, aber wir stellen das schon aus. Zumindest was es sein oder werden könnte, wenn mal das Rauschen geringer wird, bei der Qubits, wo ja heute noch ein Problem besteht, wo man abkühlen muss zu tiefsten Temperaturen zum Beispiel in einer Art und Weise oder eben wo man Quantensimulationen machen kann, wo man vielleicht vorhersehen kann, was mal möglich sein wird. Also so ein spannendes Thema, das eben alle Menschen betreffen wird, wenn wir das Privileg haben, auch dieses Thema im Deutschen Museum mithilfe eben der Originalakteure, sage ich mal, und Original Exponate auch ausstellen zu können, dann glaube ich, dass wir damit unsere Aufgabe der Wissenschaftskommunikation im Deutschen Museum, also unsere Bildungsaufgabe, auch wieder ein Stück weit erfüllen können, weil wir den Menschen zur Diskussion stellen und ihnen Teilhabe dadurch vermitteln, wie soll meine Zukunft eigentlich aussehen? Will ich das oder will ich das nicht? Und um diese Frage ein wenig überhaupt beantworten zu können, muss ich ja erstmal versuchen zu verstehen, worum es da geht. Das kann nicht bis ins tiefste sozusagen physikalische Eck hinein geschehen. Dazu gibt es die Spezialisten. Aber natürlich die Auswirkungen, die eben die KI, wenn die dann mergt, sagen wir mal, oder die digitalen Methoden mit also Rechnerkapazitäten, die aus heutiger Sicht noch unvorstellbar sind, ja, dann haben wir schon auch wieder eine Revolution, eine technische Revolution vor uns, wie die Einführung des Pfluges und dadurch die Sesshaftwerdung des Menschen in Dörfern ermöglicht hat, ja? Wo die Menschen nicht mehr umherziehen mussten mit Brandrodung, sondern wo man eine Landwirtschaft und eine Ernährungsbasis dadurch, und das war alles ausgelöst durch Erfindung eines technischen Apparats oder die Dampfmaschine, die halt zum ersten Mal die Energieerzeugung unabhängig vom Ort gemacht hat. Bis dato war ja Energieerzeugung, sagen wir mal, über Windmühlen oder so stationär oder über Wasserkraftwerke nur stationär möglich. Und die Dampfmaschine hat also die industrielle Revolution vorbereitet. Und so, glaube ich, wird eben die Digitalisierung auch in Form eben der Quantentechnologien, der Quantenrechner und in Form der generativen Sprachmodelle und darüber hinaus unsere Welt verändern, wie wir uns bisher gar nicht vorstellen können.
Jetzt muss ich aus kindheitsnostalgischen Gründen sozusagen aber ein Thema ansprechen, das Sie nicht erwähnt haben.
Das Bergwerk, das weiß ich, das kommt natürlich wieder. Aber ein Bergwerk muss natürlich heute, auch in Zukunft, im Deutschen Museum im zweiten Teilabschnitt, nicht nur finanziert werden, ja, da hapert es noch ein bisschen, sondern wir müssen uns natürlich auch überlegen, was bedeutet eben Bergbau heute. Und das ist ja ein absolut modernes Thema. Also gerade lesen wir, dass also auch in Deutschland wieder Bergbau an manchen Stellen in Erwägung gezogen wird. Nicht was Kohle oder Tagebau, Braunkohle anbetrifft, aber zum Beispiel all die Ressourcen, die wir heute für unsere moderne technische Welt brauchen, also seltene Erden beispielsweise, Lithium vorkommen. Und der Bergbau ist eben in einem deutschen Museum, hat einen historischen Teil, der auch wieder kommen wird. Aber er hat natürlich nicht nur den historischen Teil. Wir sind ja nicht ein Museum im Museum im negativen Sinne, sondern ein Museum, das sich von der, wie ich es jetzt mehrmals versucht habe auszudrücken, von der Basis, von der Geschichte in die Zukunft schaut. Also über den gegenwärtigen Zustand in die Zukunft schaut. Deshalb müssen wir auch das Bergwerk an mancher Stelle ganz neu aufstellen. Also der Salzabbau, so wichtig er ist, aber er ist nicht mehr im Mittelpunkt, sagen wir mal, unserer technologischen Gesellschaft heute, ne? Und natürlich die Randbedingungen, die heute da sind, dass man einfach nicht mehr es möglich machen kann, dass man so enge Räumlichkeiten wie das historische Bergwerk im Deutschen Museum mit Tausenden von Besuchern im Jahr, die da durchgehen, eben bespielen kann. Weil das einfach, da muss man bessere Fluchtwege und bessere und Sprinkleranlage und eine Rauchentlüftung und so weiter. Das muss alles gebaut werden. Und deshalb wird das Bergwerk jetzt gerade herausgenommen, die wichtigsten Exponate selbstverständlich oder alle Exponate selbst aufgehoben. Der Kulissenbau, das ist ja ein Kulissenbau, in großen Stücken eben nicht. Aber was spricht denn dagegen, dass die Kulissen wieder kommen? Ja? Vielleicht mit 3D-Druck dann hergestellt. Bisher war es sozusagen Gips und verrosteter Stahl, der dahinter war. Es wurde auch Zeit, dass wir das machen, ehrlich gesagt. Ja? Weil stellen Sie sich vor, da wäre mal was passiert. Ja? Also so schön das Bergwerk, so eng und historisch das war, aber man muss da halt auch einmal dran gehen und eben es für die Zukunft fit machen. Und genau das versuchen wir. Und das wird es auch wieder geben, weil auch, wie gesagt, Ressourcen, nennen wir es ja in Zukunft Bergwerk und Ressourcen, also in Zukunft für uns Menschen auf der Erde, wissen wir alle, eine immer größere Rolle spielen. Ja? Und eben nicht nur Kohle und Salz. Ja?
Sie haben gerade ein Thema angesprochen bei dem Bergwerk, wo ich auch gerne noch drauf eingehen würde, nämlich das Thema Finanzierung. Mhm. Sie haben ja durchaus eine recht beeindruckende Historie beim Geld einsammeln, wenn man so ganz platt sagen möchte.
Ja, das muss man leider machen, ja.
Wie funktioniert das dann? Also woher kommen die Gelder, die am Ende dieses Museum finanzieren, und wie überzeugen Sie die Leute, dass das Sinn macht?
Naja, also die Grundfinanzierung kommt natürlich vom Land Bayern und vom Bund. Wir haben einen hohen Eigenanteil durch Vermietung, Verpachtung, durch unsere Eintrittskartenerlöse. Wir haben ja bis zu, ja, ich sag mal, grob gesagt 1000 Veranstaltungen im Jahr, wo ab und zu auch Miete natürlich bezahlt wird. Aber die Grundfinanzierung übernehmen in so, dem sogenannten Königsberger Schlüssel das Land Bayern zu etwa 70%, also des Restbedarfs. Ja, und der Bund zu etwa 30%, weil wir Gott sei Dank eben nicht Münchner Bayerische Spezialitätenmuseum für Technik sind, sondern das Deutsche Museum. Das heißt also, wir sind für ganz Deutschland als der Ort, der naturwissenschaftlich-technische Kultur bewahrt, sammelt, ausstellt und den Menschen eben zeigt und kommuniziert. Und deshalb ist der Bund in der Finanzierung seit Anfang an, also Kaiser Wilhelm, wenn Sie so wollen, historisch gesehen, den Oskar von Miller mit auf die Payroll sozusagen gebracht hat, der also bezahlt. Aber die Generalsanierung war natürlich eine extra außerordentliche Maßnahme, wo ich, glaube ich, einfach ein politisches Zeitfenster ausnutzen konnte. Ich hatte ja da frisch diesen Generaldirektorsposten übernehmen dürfen und bin natürlich dann rumgegangen und habe gesagt, wir müssen was tun, ja, weil wir müssen in die Moderne kommen, wir müssen Defizite aufarbeiten, das ist ja oftmals auch bei öffentlichen Gebäuden so, die lange der Dinge geharrt haben. Und deshalb hab ich mir überlegt, wir müssen versuchen, so etwas wie Oskar von Miller zu machen, einen Gründerkreis wie er ihn damals hatte, als Karl von Linde und Borsig und historische Firmenpersönlichkeiten beteiligt waren, auch heute wieder für die Zukunftsinitiative des Deutschen Museums einzurichten. Und ich hatte das Glück, dass Bundespräsident Köhler damals die Schirmherrschaft dafür übernommen hat und er gesagt hat, wenn der Heckel sich was vornimmt, das wird klappen. Er war also ein Botschafter für uns, ja. Und natürlich bin ich da nicht alleine und wir haben so viele engagierte Gremien, Mitarbeiter, das Kuratorium, den Verwaltungsrat, den Freundes- und Förderkreis des Deutschen Museums, einer der ersten, die mir 5 Millionen für die Zukunftsinitiative zugesagt haben. Insgesamt am Anfang hatte ich dann, obwohl mich der damalige bayerische Finanzminister nach Hause geschickt hat, so quasi und gesagt hat, also das Geld braucht jeder, aber bevor du nicht 10% bringst, der Summe, die nötig ist, brauchen wir gar nicht mehr reden. Und dann kam ich in 1,5 Jahren wieder und habe gesagt, jetzt habe ich 10% und es waren damals 40 Millionen. 8 Gründerkreisspenden zu jeweils 5 Millionen Euro. Und das hat die Sache schon ins Laufen gebracht, weil dann konnte man, und ich hatte damals mit Steinbrück auch verhandelt, der damals Finanzminister im Bund war, und die damalige Wissenschaftsministerin Annette Schavan hat mir eben auch so sehr geholfen, dass sie 330 Millionen Euro am Ende der Bund zugesagt hat für die Generalsanierung des Deutschen Museums und die Bayern sich natürlich nicht lumpen ließen und gesagt haben, na ja, dann zahlen wir das Gleiche. Und wie gesagt, und die Spenden. Und ich habe bisher etwa in meiner Zeit Spenden in Höhe von über 80 Millionen einwerben dürfen. Und das geht nur nicht, weil ich das war, sondern weil es so viele Menschen gibt, die einfach auch diese Kindheitserinnerung an das Deutsche Museum haben, die uns wertschätzen, die wichtig es finden, dass wir naturwissenschaftlich-technische Kultur auch für die Nachwuchskräftemangel in den MINT-Fächern als Antwort auf den Mangel an Handwerkern, an Naturwissenschaftlern, an IT-Fachkräften, gerade Fachkräftemangel, dass wir da die Antwort bieten können, indem wir das Deutsche Museum in die Zukunft führen, indem wir diese glorreiche Institution, die das auf diesen genialen Gründungsakt oder Gründungsgeschichte durch Oskar von Miller und Mitstreiter, also Karl von Linde, der damalige Rektor Walter von Dyk, heute Technische Universität München, dass die zusammengeholfen haben, so ein großartiges Unternehmen der Demokratisierung Deutschlands mit zu unterstützen, weil Oskar von Miller gesagt hat, Technik muss dem Menschen dienen. Das ist heute unser Spruch genauso wie damals und befördert über die Kommunikation von Technik in alle Schichten der Gesellschaft hinein ein demokratisches Sozial- und Gesellschaftswesen. Und nur wenn ich mitreden, wenn ich verstehen kann, und verstehen ist Voraussetzung, mitreden zu können, kann eine demokratische Gesellschaft sich entwickeln. Und ich glaube, da haben wir eine übergeordnete Bedeutung. Immerhin gehen wir bald auf unseren 100 Millionsten Besucher zu in der Geschichte des Deutschen Museums. Ich denke, und wir wissen auch, es sind nicht wenige Menschen gewesen, die Rudolf Mesbauer zum Beispiel, der Nobelpreisträger, hat uns mal gesagt, ich bin nur Physiker, quasi Nobelpreisträger geworden, weil mich mein Vater im Alter von 5 Jahren ins Deutsche Museum geführt hat und ich das so faszinierend gefunden habe. Und mir selbst ging es ja ähnlich ein bisschen, denn mein erster Besuch im Deutschen Museum mit der Schulklasse damals vom Land Ausflug hat mich einfach so fasziniert, weil ich ein Experiment, das wir heute noch haben, momentan ist jetzt gerade abgebaut, aber es kommt ja dann wieder, ausprobieren durfte, nämlich die Scheibe, auf die man steigen kann, 2 Handeln in die Hand nehmen kann und sich dann zu drehen, um den Drehimpulserhaltungssatz selbst an sich persönlich ausprobieren zu können, weil wenn man die Handeln an sich heranzieht, also der Pirouetteneffekt der Eiskunstläuferin, und das kann man selber spüren im Deutschen Museum, das war so faszinierend. Und das hat eben auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, also offensichtlich Naturwissenschaft, das ist mein Ding. Ja. Und so ging es vielen, vielen, vielen Jugendlichen und Kindern und geht es heute noch so. Wenn man Leidenschaft findet, wenn man Spaß auch findet, Oskar von Miller hat ja nicht umsonst gesagt, wir sind eine Mischung von Volksbildung und Oktoberfest. Also die emotionale Komponente darf man überhaupt nicht unterschätzen, die eben durch die Begegnung mit Menschen am Exponat sozusagen stattfinden kann. Also wenn heute Adanao, der ist ja kleine Roboter, dann vorgeführt wird, eben auch von einem Explainer bei uns im Haus, dann ist das einfach ein emotionales Erlebnis über alle Sinne, was berufsstiftend wirkt. Und ich bin ja auch ganz froh, dass ich im Nachlass meiner Großmutter, meines Großvaters, die ältesten Eintrittskarten zum Deutschen Museum gefunden habe. Ältere gibt es gar nicht im Deutschen Museum, auch im Archiv eben nicht. Und die sind eben von etwa 1907 zu den provisorischen Sammlungen damals. Das heißt also, ich stelle mir immer sozusagen vor, schon meine Großeltern, ja, waren an diesem Deutschen Museum interessiert. Es lohnt sich also, in diese so großen Fußstapfen eines Oskar von Millers und auch Nachfolger dann eben zu treten, ja. Und wir fragen uns natürlich immer, also sozusagen gegen Himmel schauend, Oskar, machen wir es richtig in deinem Sinne, ne? Denn so einen Wurf, den er da hingelegt hat in einer schwierigen Zeit, immerhin hat er von 1903 von der Idee sozusagen bis 1925 zu seinem 70. Geburtstag am 7. Mai 1925 gebraucht, bis er die Pforten des Deutschen Museums überhaupt eröffnen konnte. Also 22 Jahre ist schon auch eine gewaltige Zeit, ne? Wir wollen die Generalsanierung schneller schaffen. Also wie gesagt, die erste Hälfte haben wir ja jetzt in so 6 Jahren etwa. Man muss ja auch bedenken, wir haben ja riesen Exponate auszuräumen. In der zweiten Hälfte haben wir übrigens jetzt die meisten Exponate in die Depots verschafft. Zuletzt ging noch der Mast zum Beispiel unseres großen Eber, der in der Eingangshalle, den viele Menschen kennen, im normalen Eingang vom Innenhof her, mit einem riesen Sattelschlepper abgeholt ins Depot, und auch die Flugzeuge und so weiter, die da alle eben transportiert, abgebaut werden müssen, um dann zu sehen, was ist da eigentlich auch zu machen an Bausubstanz. Und da ist ja beliebig viel zu machen. Muss ja auch bedenken, das ist ein denkmalgeschütztes Haus, das ist mitten in der Isar. Die Logistik, die Baulogistik unter Aufrechterhaltung des halben Museumsbetriebs. Und übrigens haben wir nicht weniger Besucher, nicht die Hälfte Besucher, sondern genauso viel, sogar mehr jetzt durch Neueröffnung des ersten renovierten Teils als zuvor, als alles offen war. Also ich glaube, die Geschichte hat uns schon recht gegeben, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und jetzt ist halt das weiter notwendig, dass wir die Baukonjunktur beobachten, dass wir in dieser schwierigen, größten Schubkartenbaustelle Deutschlands, dass wir da auch im zweiten Teil dann eben erfolgreich sind und keine ganz großen Probleme auftauchen, die eben auch an diesen Unwägbarkeiten, wenn man alte Gebäude saniert, schon liegen können, ja.
Also kann man am Ende eigentlich den Appell an alle Eltern richten, die uns zuhören, nehmt eure Kinder ins Deutsche Museum, dann können sie auch mal Nobelpreisträger werden und die Leidenschaft für Wissenschaft und Technik entdecken. Ich danke Ihnen, lieber Professor Dr. Heckel, sehr, dass Sie hier waren und wir diesen wilden Ritt durch Wissenschaft und Technik und das Deutsche Museum machen konnten.
Gerne, ja. Bleiben Sie uns gewogen, lautet ein berühmter Spruch. Aber Sie wissen ja, also wenn Sie ein Abenteuer erleben wollen, das intellektuell besonders herausfordernd ist, dann widmen Sie sich der Natur auf der einen oder anderen Art und Weise. Jeder ist wichtig.
Absolut. Vielen Dank.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.